Es freut mich, dass wir unser Studium über den geringsten von Ihnen fortsetzen können. Und heute haben wir das Thema Dienen in der neutestamentlichen Gemeinde. Das heißt, wir haben Beispiele des Dienens aus dem Neuen Testament. Dienen an sich ist und hat einen Grundsatz. Und wir wollen uns heute diesen Grundsatz anschauen. Und wir wollen betrachten, wie der eine, der gekommen ist, zu zeigen, was richtiges Dienen ist, anschauen, nämlich unseren Erlöser und Heiland Jesus Christus. Wir erinnern uns, dass die Welt in diese Not gekommen ist, in der wir sie finden, weil jeder sich selbst dient. Jeder ist sich selbst der Nächste. Jeder nutzt die Mittel Gottes für sich selbst. Und da er diese Mittel für sich selbst nutzt, muss er, ja, wenn das nicht so geht, wie er es will, sich dagegen stemmen. Dadurch entsteht Krankheit, Zorn, Ärger, Krieg, Tod und die Zerstörung der Umwelt. Das Leid hat eine Ursache. Es ist die Selbsttäuschung. Das heißt, ein Irrtum. Die Lüge wird als Wahrheit geglaubt. Der Mensch denkt, er ist ein Gott und nutzt deshalb die Dinge für sich selbst. Dadurch entsteht der Gesetzesbruch. Dadurch, dass man diese Selbsttäuschung hat. Diese Selbsttäuschung führt dann zur Ungerechtigkeit, welche die Folge ist des Gesetzesbruches, und das Leid und das Elend ist die Folge der Ungerechtigkeit. Und wir haben in den letzten Stunden versucht, ein wenig über Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nachzudenken und zu schauen, wodurch kann sie entfernt werden. Und das heutige Thema des Dienens ist ein Thema, das sehr gut hineinpasst. Wie kann die Ungerechtigkeit entfernt werden? Nun, wenn wir uns den Menschen betrachten, dann dient jeder. Jesus sagt in der Bergpredigt, es gibt keinen, der nicht dienen muss, entweder dem einen Herrn oder dem anderen. Und so gibt es nur zwei Arten des Dienens. Aber jeder dient, jeder tut etwas. Entweder aus der richtigen Identität, aus der Wahrheit heraus, dass ich abhängig bin und muss irgendwo nehmen, um zu geben, oder dass ich denke, ich bin unabhängig, ich bin ein Gott. Das heißt, ich gebe von mir, damit ich dann etwas dafür bekomme. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten des Dienens. Das eine, dass die Idee, das Geben, um zu bekommen, steht nur einem Gott zu, der etwas von sich selbst geben kann, während einem Geschöpf es immer zuerst nehmen muss, um es weiterzugeben. Menschen dienen und sie opfern sich sogar auf. Aber wo ist denn nun die Motivation ihres Dienens? Ich möchte ganz deutlich machen, es gibt den Dieselmotor, der holt sich aus dem Dieselkraftstoff die Kraft, die er weitergibt. Er nimmt sie aus dem Kraftstoff und gibt sie weiter. Der Benzinmotor nimmt sie aus dem Benzinkraftstoff und gibt sie weiter. Der Computer nimmt sich die Kraft aus der Steckdose und gibt sie weiter. Woher nimmt denn der Mensch seine Kraft zum Dienen, damit er sie weitergibt? Das ist die allentscheidende Frage, weil es kann niemand etwas, der ein Geschöpf ist, von sich selber tun. Aber schauen wir uns doch diese zwei Grundsätze mal an, wie unterschiedlich sie sind. Derjenige, der ein Geschöpf ist, hat nichts, um von sich zu geben. Der denkt, er ist ein Gott, der gibt alles von sich aus. Oder zumindest Teile, denkt er, die kommen von ihm. Und so muss er was zurück erwarten. Der eine Dienst ist der eines Kindes. Der andere Dienst ist der eines Sklaven. Und hier kommt mir das Gleichnis Christi von dem Vater, von dem verlorenen Sohn und von dem Sohn, der zu Hause geblieben ist. Beide Söhne sind die Söhne des Vaters. Der eine bekundet offensichtlich, er will seinen Teil haben, der ihm gehört, und geht und verprasst ihn. Der andere bleibt zu Hause. Er tut nicht das, was sein Bruder tut. Aber die Frage ist, als der Bruder zurückkommt, offenbart doch der zu Hause gebliebene Sohn, dass er nicht ein Sohn ist, sondern ein Sklave. Er diente dem Vater, aber er diente dem Vater, so wie alle anderen Dienenden dem Vater dienen, nämlich er erwartet etwas zu bekommen. Der Vater hat ihm gesagt, mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Alles, was mein ist, ist doch dein. Du kannst dir doch so viel Kälber nehmen, wie viel du willst, und feiern. Der eine Dienst, der aus dem Egoismus entstammt, aus der falschen Identität, ist ein Sklavendienst. Die Menschen haben Angst, Fehler zu machen. Sie können nicht in Freiheit dienen. Während der Dienst eines Geschöpfes, das sich mit seinem Schöpfer identifiziert, ist der Dienst eines Gotteskindes. Und Jesus sagt das so schön in Johannes 15, er sagt, ab Vers 13, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, so ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich habe von meinem Vater gehört, das habe ich euch kundgetan. So, ihr seid Freunde. Ihr seid zwar Dienende, aber nicht als Knechte, sondern als Gotteskinder. Euer Dienst macht Sinn. Euer Dienst geht bis zum Ende, bis zum Tod. Die Jünger haben es bewiesen. Aber sie haben gedient aus Freiwilligkeit. Sie haben gedient aus Überlegung. Sie waren nicht Sklaven, um etwas zu bekommen. Sie haben getan den Willen des Vaters, weil sie sich so wie Christus mit ihm identifiziert haben. Ja, sie wollten ein Ziel erreichen. Das Dienen muss Frucht bringen. Aber nicht, um etwas zu bekommen, sondern dass etwas entsteht im Dienste des Vaters. Alle Menschen dienen, die einen als Kinder und die anderen als Knechte. Sie tun es nur, um etwas zu bekommen. Die anderen, weil sie sich mit der Arbeit ihres Vaters komplett identifizieren. Es ist der Ausdruck dessen, wie sie sich mit dem Vater eins sind. Der als Gotteskind dient, handelt aus Überzeugung, ohne Rücksicht auf Konsequenzen, weil es nicht um ihn geht. Ich habe das gesagt und ich wiederhole es immer wieder. Ich möchte kein Kind Gottes sein, das seinem Vater aus Angst oder Furcht dient. Ich möchte auch nicht ein Kind meines Vaters sein im Himmel, nur um etwas von ihm zu bekommen, dass er mir ein Fest macht. Nein, ich will ihm dienen, weil ich mit ihm eins bin, weil er meine Identität ist, mein Ursprung, und sein Wille und mein Wille eins sind, aus Überzeugung. Nicht, weil ich etwas verhindern will für mich oder etwas für mich gewinnen will. Nein. Unabhängig von jeder Konsequenz. Aus Überzeugung handeln. Das ist der Dienst eines Gotteskindes. Der Dienst eines Sklaven ist natürlich ein unfreier Dienst, ein gequälter, ein angstvoller. Nicht, dass ich nicht überlege, was ich tue. Aber ich treffe so viele Christen, so viele Menschen, die aus Angst vor Fehlern dann nichts tun, weil sie Angst haben, etwas für sich zu verlieren. Deshalb dienen sie aus Angst. Sie wollen etwas Gutes haben und das Negative vermeiden für sich. Weil es geht im Dienst um sie. Es geht im Dienst, dass sie das Kalb bekommen, das Gemästete, dass sie anerkannt werden. Es geht um sie selbst. Beide können hart dienen. Der eine dient Gott an seinen Geschöpfen. Das heißt, Gott ist meine Identität, also diene ich ihm und identifiziere mich mit seinem Interesse an seinen Geschöpfen. So tue ich meine Arbeit nicht für die Patienten, sondern für Gott, dessen Kinder die Patienten sind. Der andere dient den Menschen, das heißt, er will etwas von den Menschen, er will keine Fehler machen. Ich sprach diese Tage mit einer Zahnärztin und sie hat große Angst, dass sie ist am Anfang Fehler macht. Und dann macht sie sich Gewissen. Ja, wir müssen lernen, wir müssen uns verbessern in dem, was wir tun. Aber für wen tun wir es? Sind wir im Dienst der Menschen oder im Dienste Gottes an den Menschen? Das macht einen großen Unterschied. Weil dann sehen wir, dass wir noch nicht fertig sind. Wir können noch Fehler machen, wir sind im Training. Aber wenn wir den Fehler machen, tun wir doch Gott. Und so können wir immer uns verbessern, aber müssen dadurch nicht Angst haben. Die Menschen kommen dann nicht mehr zu uns. Weil wir wollen doch nicht Menschen dienen, sondern Gott dienen. Der Dienst eines Geschöpfes bringt Freude, Frieden und Gelassenheit. Das war der Dienst Christi, ein unermüdlicher Dienst. Er hat ihm aber Freude, Frieden und er war wohl der Gelassenste, der Geduldigste, der seinen Dienst mit vollem Eifer getan hat. Der Dienst jedoch aus der Perspektive eines Gottes, der etwas für sich haben will, ist geprägt von Frust, von Stress, von Verkrampfung. So, in welchem Dienst stehst du? Wir haben in unserer Betrachtung einige Beispiele. Jakobus sagt, das ist der wahre Dienst, dass wir den Witwen und Waisen helfen. Ja, man kann aus beiden Arten den Witwen und Waisen helfen. Zu welcher Art gehörst du? Aus welcher Art hilfst du? Man kann in der christlichen Gemeinschaft sein, wir wissen, die Apostel hatten alles gemeinsam, weil jeder lebte aus demselben Topf und sie waren alle von Gott abhängig. Da kamen aber Ananias und Sapphira und sie hatten etwas gekostet von dem Dienst an Gott, aber sie haben etwas zurückgehalten. Sie wollten geben, um etwas zu bekommen und dachten, wenn sie dann nichts bekommen, dann können sie ja noch was zur Seite haben. Ihr Herz war nicht, dass sie aus Gott lebten und nichts anderes, ihnen nichts passieren konnte, wenn sie alles gaben, weil es kam ja sowieso nicht von ihnen. Aber sie hatten den Dienst eines Sklaven. Sie waren und haben Gott nicht gedient. Sie haben was gegeben. Und warum kostet sie das Geben den Tod? Es war doch nichts Böses, etwas zu geben von dem, was sie verkauft hatten von ihrem Land. Das Problem war nur, dass sie logen, dass sie sagten, es ist alles, wir geben alles. Und ihr wisst ja, Jesus sagt so deutlich in Lukas Kapitel 16, Vers Lukas 14, Kapitel 16, Kapitel 14, Vers 33. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absaget allem, das er hat, kann nicht mein Jünger sein. Ananias und Sapphira wollten Jünger sein, ohne alles zu geben. Natürlich hätten sie sagen können, wir haben so viel gegeben, das andere haben wir für ein anderes Projekt oder was auch immer. Sie hätten nicht lügen müssen, es war nichts da, was sie drängte. Aber ihr Herz war verkehrt. Und es kostete sie das Leben, das ewige Leben, weil sie gaben, um etwas zu bekommen. Sie haben nicht gesehen, dass alles Gott gehört und sie aus Gott alles tun, alles geben. Römer Kapitel 11, da sagt Paulus ab Vers 33, oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beide der Weisheit und Erkenntnis Gottes, wie gar unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm was zuvor gegeben, das ihm werde wieder vergolten? Ihr seht, Paulus kennt diese Motivation des Menschen. Er gibt, um etwas zu bekommen. Er sagt Gott, wer hat ihm etwas gegeben, das ihm wieder vergolten wäre? Und hier die Zusammenfassung. Denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wenn wir die Wahrheit erkennen, dass uns nie etwas gehört, dass wir von uns nie etwas geben können, dann sind wir doch freie Wesen, wirkliche Kinder Gottes. Ananias und Sapphira waren das nicht. Wir haben Stephanus und Tabitha. Der Stephanus ist derjenige, der als erster Märtyrer stirbt. Und er ist im Dienste Gottes, er bittet für seine Feinde. Die Tabitha stirbt auch im Dienste Gottes. Die eine wird auferweckt, der andere bleibt als Märtyrer tot. Aber beide haben sie Gott gedient. Es gibt Menschen, die spenden, die geben großzügig etwas von ihrem Einkommen. Die Frage ist, aus welcher Motivation? Wir kennen die Geschichte des, wo Jesus steht an dem Gotteskasten im Tempel. Ihn interessiert nicht die Großzügigkeit dieser Spender. Ihn interessiert nur diese eine Witwe, die alles gibt. Obwohl es nur 2 Pfennige waren. Aber sie gab alles. Es kann kein Dienst sein, in dem du nicht alles gibst, wo du verzichtest, wo du erkennst, dass dir nichts gehört. Alles andere ist kein Dienst. Egal wie viel du spendest in Gottes Werk oder was du denkst, Gottes Werk ist. Es muss aus der Erkenntnis kommen, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge. Es muss von der Erkenntnis kommen, dass ich nur das Vorrecht habe, es von ihm zu nehmen und in diesem seinem Dienst weiterzugeben. Dann haben wir im Jakobus die Reichen und die Armen. Wir haben die Art und Weise, wie dort in Jakobus beschrieben wird, man bevorzugt die Reichen und man unterdrückt die Armen. Aus welcher Perspektive kommt das? Woher entsteht dieser Unterschied? Doch nicht aus der wahren Motivation, aus der wahren Identität, dass ich ein Geschöpf Gottes bin. So deutlich wird dort geschrieben, dass man die Reichen bevorzugt und die Armen benachteiligt. Und wir haben es schon gelesen, es steht ganz deutlich da, wer den anderen ansieht, der sündigt. Obwohl es kein Gebot gibt, den anderen nicht anzusehen, so wortwörtlich. Und dennoch steht es da. Und dann kommt natürlich wie Warnung an die Reichen in Kapitel 5, wenn er sagt, wohlan nun ihr Reichen, weint und heulet über euer Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfaulet, eure Kleider sind mottenfräßig geworden, euer Gold und Silber ist verrostet und sein Rost wird euch zum Zeugnis sein und wird euer Fleisch fressen wie ein Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Arbeiterlohn, der euer Land eingeerntet haben, der von euch abgebrochen ist, der schreit und das Rufen der Ernte ist kommen vor die Ohren des Herrn Zebaut. Ihr habt wohl gelebt auf Erden und eure Wohllust gehabt und eure Herzen geweidet auf den Schlachttag. Ihr habt verurteilt den Gerechten und getötet und er hat euch nicht widerstanden. So hier wird die Szene der Wiederkunft Jesu beschrieben, wo die Reichen mit ihrem Reichtum bleiben, weil sie denken, es gehört ihnen. Sie haben gedient, um sich selbst zu bereichern hier auf Erden. Sie waren in der Phase, ich bin Gott. Sie haben Elend gesät und werden Elend ernten. Sie haben ihren Reichtum auf etwas gegründet, was keinen Ewigkeitswert hat. Während der reich wird auf Erden, indem er für Gott arbeitet, der von Gott alles nimmt und für Gott alles einsetzt. Oh, egal wie viel Reichtum er hat es alles zur Verfügung gestellt und es bringt Frucht für die Ewigkeit. Aber von diesen Reichen, sagt die Bibel, gibt es wenige, wenige. So, was wollen wir nun sagen, wenn wir uns selbst betrachten? Wie wollen wir das Böse mit Gutem vergelten? Wir haben in Römer Kapitel 12 diese klaren Anweisungen. Wie will man das tun, wenn man selbst beschädigt ist? Ich habe mir manchmal vorgestellt, wenn mich jemand schlägt und wie kann ich nicht zurückschlagen oder wie kann ich, dass ich mich in mir selbst mich nicht aufrege? Und was mir in den Sinn gekommen ist, weil ich bespreche alles mit Gott und sage, okay, Herr, eines Tages wird das bestimmt geschehen. Wie werde ich dann reagieren? Ich werde nur dann sanftmütig reagieren können und es mit Gutem vergelten, wenn ich weiß, dass das nicht mir galt, sondern meinem Schöpfer. Wenn ich weiß, dass es nicht um mich ging, wenn es aber um mich ging, wenn meine falsche Natur, meine falsche Identität gereizt wird, dann muss sie rauskommen. Bin ich aber ein Geschöpf Gottes, weiß ich, dass die Ohrfeige, der Schlag, der Angriff nicht mir galt, sondern meinem Schöpfer, den ich vertrete, dessen Kind ich bin, dann kann ich Böses mit Gutem vergelten. Ansonsten ist das unmöglich, weil unser Gerechtigkeitssinn in uns, gepaart mit der sündigen Natur, wird immer die Rache sofort denken, in Millisekunden. In Millisekunden. Dann versuchen wir umsonst, diesen Text auszuleben. Römer Kapitel 12, 19. Rächt euch selber nicht, meine Liebsten, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Umsonst lesen wir das, wenn nicht meine Identität, mein Vater ist, dann sage ich, okay, Vater, sie schaden dir, weil ich dein bin. So lasse ich dir die Gerechtigkeit ausführen, denn du bist der, der Gerechtigkeit auszuführen hat und nicht ich. Dann wird mein Gerechtigkeitssinn zusammen mit der sündigen Natur mich nicht betrügen, Rache zu denken oder irgendetwas, sondern das Gute mit Bösem vergelten. Das ist nur möglich, wenn wir ein Geschöpf Gottes sind, wenn das Leben Jesu zu unserem Leben geworden ist. So nun dein Feind hungert, sagte Paulus weiter, so speise ihn, dürstet ihn, so tränke ihn. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht das Böse überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist Gottes Wesen. Unser himmlischer Vater überwindet durch den Erlösungsplan das Böse mit Gutem. Und wie sollen wir als seine Kinder es nicht genauso tun? So fassen wir zusammen. Die Selbsterkenntnis, aus welcher Motivation ich diene, ist entscheidend. Gott sagt durch Paulus in Korinther 13, 1-3, wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und ließe meinen Leib brennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. So, es ist nicht die äußerliche Tat, die zählt. Ich hoffe, das haben wir verstanden aus dieser Betrachtung. Es ist nicht, dass ich gehe und helfe oder nicht helfe. Es geht nicht darum. Es geht hier darum, um die, die helfen, um die, die sich einsetzen, die die Welt von, ich weiß nicht welchem, Klimawandel oder was auch immer retten wollen. Es geht um die Motivation. Und geht es um mich, will ich das um meinetwillen tun, dann ist es, dann bin ich ein Gott. Dann will ich meine Haut retten. Geht's aber nicht um mich, dann will ich nicht meine Haut retten. Deshalb ist die entscheidende Frage bei allem, was wir tun, für wen tue ich's oder für wen tue ich's nicht? Weil wir können ja nur tun oder nicht tun. Wir können nur Ja oder Nein sagen. Der Dieselmotor, solange er Diesel nimmt als Kraftstoff, kann er weitergeben. Der Benzinmotor genauso, der Computer, solange der richtige Strom da ist, kann er weitergeben. Aber woher soll der Mensch nehmen? Deshalb ist die Frage dessen, der Motivation, die Motivation ist der Ausdruck oder es ist der Kraftstoff, mit dem wir Menschen funktionieren. Weil er entspringt aus dem, woher wir die Kraft holen. Hole ich die Kraft aus Gott, dann ist meine Motivation die Liebe Gottes. Dann weiß ich, ich tue es aus Gott heraus und um Gottes Willen. Damit kann ich nie was Falsches tun für all das, was ich auch Gott heraus tue. Deshalb muss ich mich prüfen, tue ich jetzt diese Tat aus dir heraus, Herr, und um deinetwillen oder geh zu mich? Das ist kein einfacher Kampf. Da müssen wir uns selbst sehr gut kennen. Da müssen wir uns selbst prüfen, wo wir stehen und was es ist. Und am besten können wir es sehen am Ergebnis. Das heißt, geht alles gut, kann man es nicht sicher sagen, aus welcher Motivation es springt. Weil wir wissen es nicht wirklich. Weil es geht ja gut. Es kommt kein Widerspruch. Aber dann, wenn man gestresst, gefrustet, verletzt, ungeduldig, blockiert, geängstigt ist, dann weiß man sicher, man ist egoistisch. Es kommt kein Frust, kein Stress, keine Verletztheit, keine Ungeduld aus der Wahrheit. Und aus der Liebe kann das nicht kommen. Jede Verletztheit, jede Blockade, jede Geängstigung oder Angst entsteht aus der falschen Motivation. Die Liebe ist der Beweis, dass ich aus Gott nehme und es weitergebe. Und der Egoismus ist der Beweis, dass ich Mittel Gottes benutze für mich selbst, damit ich etwas dann für mich bekomme. Und wenn ich es nicht bekomme, dann entsteht Frust, Stress, Verletztheit, Ungeduld und alles, was unser Leben unangenehm macht. So lasst uns am Ende dieser Betrachtung uns prüfen und bei jeder Tat, die wir tun, uns prüfen, aus wem und für wen tue ich's oder für wen tue ich's nicht. Und lasst uns erkennen und ehrlich sein, wenn wir uns nicht wohlfühlen, wenn Dinge nicht gut laufen, dann lasst uns erkennen, dass unser Herz uns betrügt. Dass wir zwar gedient haben, aber aus der falschen Motivation. Und dann ist unser Dienst genauso viel wert wie der Dienst von Ananias und Sapphira. Dann ist das Geld, was sie da gebracht haben, genauso verwerflich, wie wenn sie nie etwas gegeben hätten. So möge uns Gott helfen, sehr klar und deutlich uns selbst zu erkennen. Aus wem und für wen tue ich's oder für wen tue ich's nicht? Das muss unsere Prüfung sein. Amen.